Willkommen zu dieser Sendung, sagt Gabi Fröhlich. Dieses Jahr feiert die Kirche 100 Jahre Fatima. Die Marienerscheinungen in dem kleinen portugiesischen Bergdorf haben die Welt bewegt. Auch in Deutschland sind viele Katholiken von den Botschaften von Fatima inspiriert worden. Bernhard und Martin Müller aus Immenried im Allgäu etwa, die als 16-Jährige vor 40 Jahren die Fatima-Aktion gegründet haben. Vor 40 Jahren, das war 1977. Während ihre Altersgenossen sich bei Protesten gegen die Atomkraft an Gleise ketteten, für Frieden und Abrüstung demonstrierten und die Grünen-Bewegung geboren wurde, radelten die Zwillingsbrüder durch die Dörfer ihrer Umgebung und verteilten Flugblätter mit den Botschaften der Muttergottes von Fatima. Aus dem Engagement ihrer Jugendjahre ist mittlerweile der FEFA Medienverlag entstanden, aber die Fatima-Aktion gibt es noch immer. Ich freue mich, dass wir in dieser Spiritualitätssendung mit Bernhard Müller sprechen können, dem Geschäftsführer der Fatima-Aktion, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. Herzlich willkommen, Herr Müller.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
Herr Müller, als wir uns vorhin schon mal kurz gesprochen haben, da habe ich gesagt, das ist ja ungewöhnlich für Jungs, dass sie sich im Alter von 16 so für Marienerscheinungen und ihre Botschaften begeistern. Normalerweise interessieren Jungs in dem Alter sich doch eher für Fußball. Aber Sie sagten mir dann, ja, damals waren wir doch alle irgendwie engagiert. Also es war schon eine Zeit, in der man weniger pragmatisch nur auf den eigenen Schulabschluss geschaut hat.
Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man immer da verfällt, in die Leier zu sagen, früher war alles besser. Aber ich habe schon den Eindruck, dass zu unserer Jugendzeit die Jugendlichen noch engagierter waren. Sie haben sich, wie Sie in der Einführung ja schon gesagt haben, für politische Ziele auf die Straße begeben, für Menschenrechte. Und auch das kirchliche Engagement war noch stärker, als das heute ist. Heute ist das nicht mehr so verbreitet.
Was hat Sie denn damals so als Jugendliche schon an Fatima und den Botschaften von Fatima begeistert?
Also wir waren damals Ministranten. Unser Pfarrer war ein Schönstadtpfarrer, sehr marianisch. Also von daher sind wir in diese Marienfrömmigkeit mit hineingewachsen als Schüler und Ministranten schon. An Fatima hat uns begeistert auch diese eminent politische Aussage. Es war ja die Zeit des Kalten Krieges und die Mutter Gottes hatte ja in Fatima gesagt, wenn man meine Wünsche nicht erfüllt, wird Russland seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen der Christen heraufbeschwören. Aber wenn man meine Wünsche erfüllt, dann wird der Friede sein, dann wird der Kommunismus überwunden werden. Und das hat uns inspiriert, uns auch für die verfolgten Christen einzusetzen, eben aktiv zu werden, für den Frieden zu beten und nicht nur zu demonstrieren.
Nun hat es ja recht lange gedauert, bis die Wünsche Marias dann auch wirklich erfüllt wurden, sprich, dass der Papst eine wirklich offizielle Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens dann vollzogen hat. Das war in den 80ern, wenn ich mich recht erinnere.
Das war 1984 durch Papst Johannes Paul II. Ja.
Genau. Wie haben Sie das dann erlebt?
Also es war natürlich für uns eine Freude, dass er das gemacht hat. Es war eine Bestätigung. Papst Johannes Paul II. War ja durch das Attentat am 13. Mai, am ersten Erscheinungstag von Fatima 1981, dass er überlebt hatte, so stark dann von Fatima geprägt, dass er bemüht war, alle Wünsche der Mutter Gottes, die sie in Fatima geäußert hat, auch umzusetzen. Er war überzeugt, dass sie sein Leben gerettet hat und dass dieser Papst so stark die Anliegen der Mutter Gottes von Fatima ernst genommen hat und umgesetzt hat, das hat uns natürlich gefreut.
Die Fatima-Aktion, wie kam es denn dann zu einer, Sie haben also, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal Flugblätter gedruckt in der Pfarrei und die dann auch verteilt, um Fatima bekannter zu machen. Wie entstand dann die Fatima-Aktion?
Also wir haben Flugblätter verbreitet, das stimmt, die wir selber vervielfältigt haben. Wir haben dann ein Informationspäckchen zusammengestellt zum Jubiläumsjahr 60 Jahre Fatima, das ja 1977 gefeiert wurde, mit kleinen Broschüren, die wir von Kirche in Not und anderen Organisationen, Fatima Weltapostolat und so weiter, bekommen haben. Da haben wir so ein Informationspäckchen zusammengestellt, haben dann die Kirchenzeitungen angeschrieben, ob sie kostenlose Anzeigen schalten würden, dass wir wir diese Päckchen umsonst verschicken. Das haben dann einige Kirchenzeitungen gemacht, haben uns aber gebeten, das unter irgendeinem Namen zu tun und nicht, bitte bestellen Sie bei Bernhard Müller. Und dann ist uns die Idee gekommen, wir könnten das ja Fatima-Aktion nennen und haben dann begonnen mit dem Namen Fatima-Aktion 77. War ursprünglich gedacht, dass wir diese Aktion nur im Jahr 1977 machen. Und dann haben wir eine riesen Nachfrage bekommen, haben sehr, sehr viele Päckchen, so Informationspäckchen in diesem Jahr verschickt und wollten dann eigentlich mit dieser Aktion zunächst aufhören. Aber dann haben viele dieser Leute geschrieben, ob wir nicht regelmäßig was machen könnten. Und dann sind wir zu unserem Pfarrer gegangen und haben gefragt, ob wir mit seinem Vervielfältigungsgerät jeden Monat eine DIN A4-Seite abziehen dürfen, in Auflage 50 Stück, unter dem Titel Fatima ruft. Und so ist die Zeitschrift Fatima ruft entstanden. Das haben wir so ein, zwei Jahre auf die Weise gemacht. Dann haben wir uns selber eine gebrauchte Rotaprint-Druckmaschine gekauft, haben dann die Heftchen 3-4 Jahre selber gedruckt und später dann, als es immer mehr wurde, in eine Druckerei gegeben und heute verschicken wir das Heft Fatima ruft in einer Auflage von 50.000 Exemplaren.
Was ist denn der Inhalt von Fatima ruft für diejenigen, die es nicht kennen?
Genau, Fatima ruft ist ein 20-seitiges DIN A5 Heftchen, das über Fatima informiert, was dort in Fatima passiert, wer da hingeht, so kleine Nachrichten und Meldungen über Fatima. Es ist aber vor allem auch ein Heft, das über verfolgte Christen informiert, ein Heft, das den Impuls der Umkehr, also dieses Grundanliegen der Mutter Gottes, den Impuls der Umkehr fördern will und das eben in verschiedenen Formen zum Gebet einlädt.
Mhm. Wann sind Sie denn das erste Mal in Fatima gewesen selber?
Ich war das erste Mal 1981 in Fatima.
Hat Ihnen das dann auch nochmal neue Impulse gegeben?
Das hat mir auf jeden Fall neue Impulse gegeben. Mein Bruder war schon 2 Jahre vorher dort. Das Erlebnis dort, diese Tausenden, Hunderttausenden Pilger, die an den Erscheinungstagen dorthin kommen, das ist schon sehr beeindruckend und die Gläubigkeit der Menschen, das bestärkt einen, gibt einem Kraft. Ist auch uns, mir und meinem Bruder so gegangen und jedes Mal, wenn wir in Fatima sind, kommen wir gestärkt nach Hause.
Also Fatima ruft, das war dann erst die Flugblätter, dann Fatima ruft, das war der Anfang und das Hauptanliegen der Fatima-Aktion. Was gehört denn sonst noch alles dazu?
Ja, also das Hauptanliegen der Fatima-Aktion ist also den Impuls der Umkehr des Umdenkens zu fördern, was ja die Mutter Gottes sagt, kehrt um, bekehrt euch, also die Mission in Deutschland zu betreiben. Dann sind wir nach wie vor sehr stark engagiert, dass wir verfolgten Christen in aller Welt Unterstützung gewähren im Rahmen unserer Möglichkeiten und wir setzen uns auch ein für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder. Das sind so die ersten drei Schwerpunkte. Und immer mehr ist eben die Medienarbeit dazugekommen, weil wir erkannt haben, dass wir die christliche Botschaft und dieses Umdenken, das wir fördern wollen, dass wir dazu Medien brauchen. Wir haben dazu eben dann den Fee-Medienverlag gegründet 1991, der Fatima-Aktion gehört und in dem eben die Zeitschriften Pur Magazin, Vatikan Magazin und Pur Spezial erscheinen und in dem wir jedes Jahr etwa 30 religiöse Bücher herausgeben.
Wenn wir Fatima hören, dann kennen viele auch das Fatima Weltapostolat. In welcher Beziehung stehen Sie dazu?
Ja, das Fatima Weltapostolat ist ja von einem amerikanischen Priester gegründet worden, damals unter dem Namen Blaue Armee Mariens. Papst Johannes Paul II. Wollte dann eine Namensänderung in Fatima Weltapostolat, weil er eben nicht diesen militärischen Begriff da drin haben wollte von der Armee. Das Fatima Weltapostolat ist eine Gebetsgemeinschaft, die Mitglieder des Fatima-Weltapostolates verpflichten sich, täglich den Rosenkranz oder wenigstens ein Gesetz des Rosenkranzes zu beten. Wir haben von Anfang an, vom ersten Tag an, mit dem Fatima-Weltapostolat in Deutschland eng zusammengearbeitet, machen das bis heute. der Schwerpunkt ist ein bisschen unterschiedlich zwischen dem Fatima-Weltapostolat und der Fatima-Aktion, während das Fatima-Weltapostolat dann letztlich eine Gebetsgemeinschaft ist und eine spirituelle Bewegung, waren wir, wie der Name Fatima-Aktion schon sagt, eben eher eine Bewegung, die aktiv war, die Flugblätter verteilt hat, die Veranstaltungen durchgeführt hat, die Hilfspakete an verfolgte Christen geschickt hat. Also wir waren eher so der tätige Teil, der eben sagt, ein Glaube ohne Taten ist tot. Und wir haben eben in diesem Bereich unseren Schwerpunkt gesehen, natürlich im Sinne und im Geiste von Fatima.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die Zeit damals, als die Fatima-Aktion gegründet wurde oder die Vorläufer davon. Wie haben denn die Leute reagiert, wenn sie damals als Jugendliche mit ihren Rädern ankamen und von den Botschaften von Fatima berichtet haben? Wir müssen wissen, ja, das war damals die Zeit des Kalten Krieges. Das Szenario eines Atomkrieges war teilweise durchaus greifbar. Wie haben denn die Leute da reagiert? Haben die sie als Jugendliche Spinne abgetan oder wurden sie ernst genommen?
Also ich meine, von Einzelnen wurde man natürlich schon belächelt, aber im Grunde genommen wurden wir ernst genommen. Es war natürlich auch noch eine Zeit hier gerade im Allgäu, die noch stärker katholisch sozialisiert war. Die Menschen waren noch mehr mit der Kirche verbunden, enger verbunden, und von da hatten wir da eigentlich weitgehend positive Erfahrungen gemacht. Wir haben da am Anfang auch zum Beispiel Unterschriften gesammelt für verfolgte Christen, etwa für Erzbischof Chidimbo damals in Guinea in Afrika, und sind dann auch da von Haus zu Haus gegangen und haben um diese Unterschriftenlisten dabei gehabt und die Leute gebeten, für die Freilassung dieser verfolgten Christen zu unterschreiben. Und wir haben da eigentlich größtenteils sehr positive Erfahrungen gemacht.
Fatima-Gebetsgruppen, die gelten in Gemeinden oft als so eine bisschen spezielle Frommengruppe. Was würden Sie sagen, wo ist Fatima und Fatima-Gebetskreise, das Fatima-Weltapostolat und am letzten auch die Fatima-Aktion, wo sind Sie denn in der Kirche angesiedelt?
Ja, also da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch einiges nicht zum Besseren entwickelt. Ja, viele Menschen, die eben solche Gebetsgruppen in den Pfarrgemeinden geleitet haben und geführt haben, leben gar nicht mehr, sind gestorben. Es gibt relativ wenig junge Leute, die das weiter betreiben. Das liegt auch ein bisschen an den Menschen selber, die diese Fatima-Bewegung getragen haben. Da sind Versäumnisse geschehen. Man ist zu wenig, glaube ich, auf die Jugendlichen zugegangen, und die Gruppen sind immer kleiner geworden. Dann oft ein paar ältere Damen, die da noch zusammen den Rosenkranz beten, und es hat eben im Klerus häufig auch so einen Stellenwert bekommen, ach, diese frommen Leute, also entweder werden sie oder wurden sie belächelt. Manche Pfarrer haben das sogar verboten, dass in der Kirche einmal in der Woche diese Gruppe den Rosenkranz betet. Also es hat sich da schon eine ungute Entwicklung ergeben. Ich finde aber, dass es überhaupt nicht berechtigt ist, dass man diese betenden Menschen, die im Sinne von Fatima da beten und für den Frieden und die Rettung der Seelen sich einsetzen, dass man die so als Spinner abtut, weil das sind diese Leute in der Regel nicht. Natürlich gibt es überall extreme Positionen und wundersüchtige Menschen oder Leute, die schrecklichsten Katastrophen prophezeien, das gibt es natürlich in diesen Kreisen auch, aber das ist eine kleine Minderheit, und man sollte, ich glaube, das Anliegen von Fatima wieder ernster nehmen und gerade durch seinen Besuch jetzt am 13. Mai in Fatima Und der Heiligsprechung der verstorbenen Seherkinder Jacinta und Francesco hat ja Papst Franziskus selber noch einmal gezeigt, wie wichtig ihm das Anliegen von Fatima ist.
Also auch Papst Franziskus hat das 100-jährige Jubiläum zum Anliegen, zum Anlass genommen, die Botschaft von Fatima wieder so ein bisschen ins Herz der Kirche auch mit hineinzuholen. Ich denke mal, wir haben jetzt schon einiges von Ihnen gehört, Herr Müller, über die Fatima-Aktion und alles, was daraus entstanden ist. Und ich möchte an dieser Stelle schon jetzt unsere Hörerinnen und Hörer einladen, sich an dieser Sendung zu beteiligen mit ihren Fragen sehr gerne. Aber vielleicht gibt es auch manche, die ebenso lange schon das Anliegen von Fatima weitertragen. Und Sie können auch gerne anrufen und uns davon berichten unter 089 517 008 008. Die Nummer zu dieser Sendung 40 Jahre Fatima-Aktion mit Bernhard Müller, dem Geschäftsführer bei der Fatima-Aktion 089 517 008 008. Wir werden dann nach einer kurzen Musik weitersprechen, auch noch über die Inhalte von Fatima. Denn es stellt sich ja die Frage, wie aktuell sind diese Inhalte noch? Ist das nicht alles schon abgeschlossen? Aber da sprechen wir gleich weiter zu in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb.
Am 13. Mai im Tal der Iria vom Himmel erscheinet die Jungfrau.
40 Jahre Fatima-Aktion, das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung im Jahr 100 Jahre Fatima. Denken wir auch an die Gründung der kleinen Fatima-Aktion zurück, damals vor 40 Jahren, als Bernhard Müller und sein Bruder mit Flugzetteln die Botschaften von Fatima als 16-Jährige bekannt machten. Jetzt ist das 40 Jahre her und wir freuen uns, dass Bernhard Müller unser Gast ist. Er ist Geschäftsführer auch des Fee Medienverlags und der Fatima-Aktion, die er mit seinem Bruder gegründet hat. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Ich gebe eine Bitte aus der Redaktion durch. Das ist die Nummer, die zu dieser Sendung führt. Also mit Ihren Fragen zu diesem Thema können Sie diese Nummer anrufen. 089 517 008 008. Sollten Sie grundsätzliche Fragen haben, die für den Hörerservice von Radio Horeb bestimmt sind, dann bitte die Nummer des Hörerservices wählen. Das ist die Nummer 08328921110. Die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Grundsätzliche Fragen zu Radio Horeb und dem Programm 08328921110. Meine Kolleginnen dort freuen sich sehr über ihre Anrufe, die dann eben an den Hörerservice gehen. Diese Nummer, die Nummer von der Sendung ist 089 517 008 008, und das ist die Nummer zu dieser Sendung jetzt. Die hat gewählt Frau Krone, die uns aus Aschaffenburg anruft. Grüß Sie, Frau Krone.
Grüß Gott. Wie schön, auch mal den Herrn Bernhard Müller persönlich sprechen zu hören. Ich bin seit längerem Bezieher von Fatima Aktion und von PUR. Danke herzlichst, dass Sie das ins Leben gerufen hat. So kann man das immer wieder bestellen und anderen Leuten damit zur Hilfe eilen. Ich habe zum Beispiel auch die PUR-Sonderhefte bestellt und durfte sie mit Genehmigung des Pfarrers in zwei Kirchen auslegen. Und das war ein großer Zuspruch. Das ist das eine. Und das andere, das hatte ich vor Jahren schon mal zur Kenntnis gegeben, bin ich durch Fatima, das Heft schickte mir meine Schwiegermutter, wo ich erst noch sagte, ach du lieber Gott, was soll ich denn damit? Ich habe es dann gelesen und dann kam ich auf die Idee, wie der kleine Francesco die Gottesmutter gebeten hat, sag mir doch, was sollen wir tun? Der Onkel ist krank und hat sie gesagt, er soll den Rosenkranz beten, das andere würde der Himmel machen. Und das habe ich dann gemacht für meine Tochter, die sehr krank war. Und ich habe dann gesagt, gut, Herr, wenn dein Sohn mir jemanden zeigt, der sagen kann, weil die Ärzte nicht mehr weiter wussten, woran meine Tochter erkrankt ist, will ich zeitlebens den Rosenkranz beten. Ja, und der Himmel hat mich beim Wort genommen. Und von da an habe ich also bis auf Ausnahmen, wenn ich sehr krank war und eigentlich nicht mehr denken konnte groß, jeden Tag den Himmel im Rosenkranz gebetet. Und ich muss sagen, er gibt Stärke und löst Probleme. Was war neulich bei euch im Radio Horeb? Der Rosenkranz löst jedes Problem. Natürlich auch manchmal ein bisschen anders, als wir es uns vorstellen.
Ja, vielen Dank, Frau Krone, dass Sie uns diese Geschichte erzählt haben. Dankeschön. Alles Gute nach Aschaffenburg. Dann, Herr Müller?
Ja, ich bin da. Ja.
Genau. Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, also es freut mich natürlich, was die Frau Krone gerade gesagt hat. Und ich würde dem zustimmen. Wir bekommen ja viel Resonanz, auch von unseren Lesern. Viele Menschen berichten eben von diesen positiven Erfahrungen, die sie durch das Rosenkranzbeten machen. Und sie sagen, der Rosenkranzbeter, der gleicht David, der nur mit einer Schleuder ausgerüstet war und so den Riesen Goliath bezwang. So ähnlich ist das. Der Rosenkranz ist so eine Art David-Schleuder, die uns die Mutter Gottes in die Hand gibt, mit der wir unlösbare Probleme lösen können. Mhm. Die Erfahrung machen sehr viele Leute, ja. Mhm.
Dankeschön, Frau Krone. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen.
Und doch durch den Rosenkranz.
Ja. Frau Schaperk ruft uns aus Landshut an. Das ist die nächste Hörerin. Grüß Sie, Frau Schaperk.
Grüß Gott, ich bin aus Landsberg. Darf ich auch ein bisschen kritisch sein? Und zwar, Sie haben in der Anmoderation haben Sie gesprochen von der Generation. Also das eine ist Fatima. Und ich muss dazu sagen, ich bin ich bete den Rosenkranz ganz regelmäßig, auch immer mit dem Fatima-Gebet. Für mich ist Fatima ganz was Wichtiges. Ich habe als junges Mädchen oder als kleines Kind schon von meiner Mutter dieses Buch Der Himmel ist stärker als wir vom Hühnermann bekommen. Und ich, also wie gesagt, Fatima ist für mich ganz, ganz wichtig. Und der Rosenkranz ist ganz, ganz wichtig. Aber Sie haben in der Anmoderation gesagt, damals haben also viele protestiert und anstatt zu protestieren, ist es ins Leben gerufen worden. Ich habe als junge Frau hier in Landsberg, ich bin nach Wackersdorf gefahren, ich bin um den Bauzaun rummarschiert, Rosenkranz betend, weil ich denke, ich hatte einen Mann, der ist letztes Jahr leider an Demenz verstorben, einen wunderbaren Mann, der ganz stark die Umwelt geschützt hat, im Pfarrgemeinderat war und in den 80er Jahren sich da sehr schwer getan hat. Heute, denke ich, ist das gar kein Problem mehr. Ich denke, man muss das eine tun und darf das andere nicht lassen. Ich möchte an Laudato Si vom Papst Franziskus erinnern. Ich denke, es ist eines so wichtig wie das andere. Das Engagement für die Umwelt und aber auch eben der Rosenkranz.
Frau Schaperk, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das klargestellt haben. Das habe ich nicht so verstanden wissen wollen, dass das sozusagen das Falsche war, das andere das Richtige. Das Anliegen war mehr zu sagen, das ist in einer Zeit gewesen, in der es brodelte und in der Zeit entstand auch eben die Fatima-Aktion als eben auch ein Ausdruck dieses Brodelns. Aber danke, dass Sie das klargestellt haben. So verstanden haben wollte ich es auch nicht. Dankeschön. Herr Müller?
Genau, also dem würde ich mich jetzt auch nachdrücklich anschließen, dass das nicht als Gegensatz gemeint war, sondern es sollte nur eine Zeitbeschreibung sein, dass grundsätzlich damals die Bereitschaft, aktiv zu werden, unter Jugendlichen stärker war und dass beides wichtig und richtig und notwendig war. Da haben Sie völlig recht, ja.
Ja, danke schön, Frau Schaperk. Alles Gute und genau, ich hoffe, also eben mit einem Rosenkranz auch gegen politische Missstände anzugehen und so weiter, das denke ich, also nicht nur mit dem Rosenkranz. Sie gehören ja auch, Herr Müller, zu denjenigen, die durchaus auch mal den Mund aufmachen, wenn es um Missstände in öffentlichen Gebieten geht, aber eben auch und in diesem Geist. Ich denke, darum geht's uns dann.
Genau, ja. Also der Rosenkranz, das Rosenkranzgebet macht uns ja auch mutiger, gibt uns innere Kraft, um auch mal aufzustehen und hinzustehen und unsere Meinung zu sagen. Und ich denke nur, glaube ich, in den 80er Jahren die Rosenkranzrevolution auf den Philippinen, als eben die Menschen zu Hunderttausenden mit dem Rosenkranz damals einen Sturz der Regierung bewirkt haben, einer Diktatur. Also der Rosenkranz ist auch in gewisser Weise durch Fatima zu einem gesellschaftspolitischen Mittel geworden, weil ja die Mutter Gottes ja auch gesagt hat, den Kommunismus, was ja ein politisches Unterdrückungssystem war, kann durch das Rosenkranzgebet überwunden werden.
Mhm. Dankeschön. Alles Gute Ihnen, Frau Schaperk, nach Landsberg, und wir kommen zu Frau Rehle, die uns aus dem Allgäu bei Immenstadt anruft. Frau Rehle, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Die Mutter Gottes bittet uns in Fatima ja vor allen Dingen auch um die Weihe an ihr unbeflecktes Herz und um den Sühnesamstag. Und man erkennt, denke ich, an dem, dass ihre Wünsche ja weiter ausgeführt werden in den folgenden Jahren in mehreren Wallfahrtsorten, vor allen Dingen in Schio, Norditalien, wo sie sehr, sehr viel und oft um diese Weihe an das unbefleckte Herz bittet, dass sie weiter in diesen Text geht. Und Monsignore Vogel vom Fatima-Weltapostolat, der leider verstorben ist, hat ja vor vielen Jahren gesagt, Schio sei die Fortführung von Fatima. Das ist eine Sache. Und dann wollte ich einfach hinweisen, dass diese Weihe zum Beispiel, oder es macht mir auch ein bisschen Sorge, dass darüber wenig geredet wird, auch innerhalb kirchlicher Kreise. Und wenn wir sehen, dass zum Beispiel gerade durch die Erfüllung der Weihe im 20. Jahrhundert also Kriege zu Ende gingen und durch die Nichterfüllung der Botschaft zum Beispiel eben der Zweite Weltkrieg kam oder der Kommunismus, dann denke ich, ist es hochpolitisch und wir müssten diesen Dingen viel mehr nachgehen. Das andere ist, dass die Ausübung des Sühnesamstags auch innerhalb der Kirche viel zu wenig bekannt ist. Und Papst Franziskus hat seit über einem Jahr einen Antrag vom Fatima-Weltapostolat auf dem Schreibtisch, es endlich zu approbieren. Jesus hat bereits zu Lucia gesagt, sie sollte sich darum kümmern, dass die Päpste es approbieren, ist bis heute nicht passiert. Also ich sehe hier schon eine mit einer gewissen, sage ich mal, Traurigkeit, dass hier von Seiten der Kirche zu wenig nachgeschoben und zu wenig erfüllt wird. Und wenn man dann weiß, dass Lucia sagt, Krieg oder Frieden in der Welt hängen ab von der Weihe und vom Sühnesamstag, dann glaube ich, dass wir auch in dieser Zeit diese Botschaft noch sehr, sehr ernst nehmen sollten. Und ja, das wollte ich einfach beitragen. Ich selber mache auch Vorträge über Fatima und die Weihe und ich erkenne auch selbst in Gebetskreisen oder sonst unter gläubigen Leuten ist es viel zu wenig bekannt, dass diese Weihe an das unbefleckte Herz Mariens immer noch eine ausstehende Sache ist, die von vielen nicht gekannt und auch nicht umgesetzt wird, genauso wie der Sühnesamstag.
Mhm. Ja, danke.
Also, da hat die Frau Rehle sicher recht. Hier gibt es noch viel zu tun. Also die Botschaft von Fatima ist längst nicht in der Kirche überall bekannt gemacht worden, überall umgesetzt worden. Also wir spüren das ja auch, dass gerade in der Verkündigung, also in vielen Pfarreien, also sobald es eben von der Kirche selber gemacht wird, da doch von bestimmten Geistlichen oder sonstigen Leuten, die in der Kirche in der Verkündigung tätig sind, Vorbehalte bestehen oder Berührungsängste oder eben Unkenntnis. Und von daher gibt es da noch viel zu tun im Sinne der Mutter Gottes.
Mhm. Ich meine, ich kann schon manchmal persönlich jetzt nachvollziehen, wo manche Schwierigkeiten haben könnten. Meine ersten Kontakte, die ich zu Fatima-Gruppen waren auch schon eher geprägt von Endzeitvisionen und Prophetien und so weiter. Also wenn so etwas stark unterstrichen wird, dann kann das für einen Durchschnittskatholiken halt auch abschreckend wirken.
Ja, also ich muss dem zustimmen. Ich habe also, als wir angefangen haben vor 40 Jahren, sehr viele Kontakte gehabt mit Menschen, die eben da prophezeit haben, dass innerhalb der nächsten Jahre der Kommunismus über den Westen herfallen wird. Und ich erinnere mich sehr gut an den, mit dem ich sehr befreundet war, mit dem damaligen geistlichen Leiter des Fatima-Weltapostolates, der mir aber immer gesagt hat, der Kommunismus stirbt nicht im Bett, Russland wird über Deutschland herfallen und so weiter. Also, aber es letztlich ist es eben anders gekommen. Und letztlich war eben die Kraft des Gebetes stärker, als viele Beter selber geglaubt haben. Also wir haben als Beter und als Fatima-Freunde vielleicht zu wenig Selbstbewusstsein. Wir glauben zu wenig daran, dass die Kraft des Gebetes wirklich so stark ist und dass auch wenn nur zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dass Jesus mitten unter uns ist und dass er uns sehr viel Kraft gibt und dass dieses Gebet, auch wenn wir eine kleine Gruppe sind, sehr wirksam ist.
Mhm. Ja, ich danke Frau Rehle und alles Gute nach Immenstadt Ihnen. Als nächstes begrüßen wir Frau Winkler aus Wesseling bei Köln, richtig?
Ja.
Grüße, Frau Winkler. Guten Tag.
Ja, erstmal meine Vorrednerin, dem schließe ich mich gerne an. Die hat mir aus dem Herzen gesprochen, was die Sühne Samstage betrifft. Dann muss ich natürlich sagen, jetzt die Antwort des Herrn Müller, die war natürlich auch gut, wie stark das Gebet ist. Ich wollte eigentlich nur ein Zitat bringen, was ich schon mal mit auch ins Altersheim genommen habe zum Rosenkranzbeten, und zwar ein Zitat von Pius dem 11. Der hat gesagt, groß ist die Macht eines Heeres, das nicht das Schwert, sondern den Rosenkranz in Händen hält. Daran glaube ich fest. Ich habe mir das also eingerahmt, dieses Zitat. Das, wie gesagt, ist meine Stärkung. Und Pius der 10. hat gesagt, unter den Gebeten ist der Rosenkranz das Schönste, dasjenige, das am meisten Gnaden vermittelt und am meisten das Herz der Gottesmutter anrührt. So, da hole ich mir meine Kraft her. Das wollte ich nur anbringen. Mhm. Ich versuche hier, was ich kann. Und das stimmt natürlich, ich stehe auch auf dem Standpunkt. Wichtig ist, dass gebetet ist. Schön ist natürlich, wenn mehr als zwei, drei sind.
Ja, danke. Hoffen wir natürlich alle, dass wir möglichst viele Beter gewinnen. Aber was ich eben sagen wollte, wir dürfen darauf vertrauen, und deshalb ist ja auf Fatima eine hoffnungsvolle Botschaft, dass kein einziges Gegrüßet seist du Maria, und wenn es nur von einem Menschen in tiefster Einsamkeit gesprochen wird, ohne Wirkung bleibt. Denn bei Gott sind die vermeintlich kleinen Dinge die großen Dinge.
Frau Winkler, ich danke Ihnen. Alles Gute nach Wesseling.
Ja,
und
danke.
Wieder geht's in den Süden, nach Regensburg, zu Herrn Prinz. Herr Prinz, grüße Gott. Herr Prinz, wie hören Sie? Sind Sie noch da? Mir scheint, der Hörer ist nicht mehr in der Leitung. Dann 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Sie können anrufen und können direkt mit Herrn Müller sprechen über Fatima. Herr Müller, vielleicht noch kurz, wir haben ja manchmal schon den Eindruck, das könnte, die Botschaften von Fatima könnten irgendwie abgeschlossen sein. Also jetzt das 100-jährige Jubiläum hat Fatima wieder mehr ins katholische Bewusstsein gerückt, ist mein Eindruck. Aber eben, wir sprechen oft davon, Russland sollte dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht werden. Das ist es, der eiserne Vorhang ist gefallen, das Attentat auf den Papst vor Jahren ist tatsächlich geschehen, schon geschaut in dem dritten Geheimnis von Fatima. Jetzt fragt man sich natürlich, geht die Botschaft von Fatima überhaupt weiter, lohnt es sich da dran zu bleiben?
Ja, das ist die Frage nach dem Jahr 2000, nach der Veröffentlichung des dritten Geheimnisses, also nach dem Mauerfall 1989, hat sich schon bei vielen so etwas breit gemacht, wie die Botschaften, die Aktualität der Botschaften von Fatima, das ist beendet, das ist abgeschlossen. Fatima ist jetzt halt ein Wallfahrtsort, wo man hinfährt und die Mutter Gottes verehrt, aber es hat keinen zeitaktuellen Charakter mehr. Ich sehe das anders, auch Papst Benedikt hat bei seiner Pilgerfahrt nach Fatima betont, dass die Botschaft weiterhin aktuell ist und nicht abgeschlossen ist. Man hat vielleicht auch das dritte Geheimnis teilweise falsch interpretiert. Und Papst Johannes Paul II. Hat das sehr offensichtlich selber so gesehen, dass dieser blutende Papst, der da im dritten Geheimnis vorkommt, dass er das selber ist. Aber es ist natürlich nicht gesagt, dass das Papst Johannes Paul II. War in dieser Vision, weil Papst Johannes Paul II. Hat ja das Attentat überlebt. Es könnte eben durchaus noch sein, dass vom dritten Geheimnis her eine Zeit schwerer Christenverfolgung uns noch bevorsteht und dass dieses dritte Geheimnis vielleicht uns allen noch bevorsteht. Das wäre so eine Interpretation. Und überhaupt die Aufforderung der Mutter Gottes nach Umkehr, nach Gebet, nach Rettung der Seelen, die geht ja weiter. Also wir müssen mehr denn je darum beten, dass die Menschen das Seelenheil nicht verfehlen. Die Mutter Gottes hat ja den Kindern die Hölle gezeigt und das ist ein schwieriges, aber auch hochaktuelles Thema. Immer weniger, auch in der Verkündigung, wird daran geglaubt, dass es nach dem Tod die Möglichkeit gibt, für ewig von Gott getrennt zu sein. Und die Mutter Gottes sagt, dass wir im Sühnegebet andere Menschen davor bewahren können, dass sie für alle Ewigkeit von Gott getrennt sind. Also das sind Punkte, die sind hochaktuell.
Wir haben jetzt, glaube ich, gesehen, unseren Hörer Herrn Prinz wieder in der Leitung. Grüße, Herr Prinz. Jetzt ja, grüß hören Gott. Wir Sie. Wunderbar. Grüße Sie.
Ja, prima, ja. Also ich muss gestehen, der Herr Müller hat mir etwas vorweggenommen. Also wir in Raum Regensburg, Raum Landshut, wir fahren schon über 30 Jahre und feiern die Herz-Maria-Söhne Samstage in Weltenburg, Kloster Weltenburg der Benediktiner, in diesem Anliegen von Fatima. Wir feiern heute auch wieder in Regensburg Fatima, so wie die Mutter Gottes sich wünscht, mit Beichte, Rosenkranzgebet, Weihe an die Mutter Gottes, heilige Messe, ja, Predigt und eine kurze sakrale Prozession in der Kirche.
Also heute am 13. des Monats.
Ja, jeder 13. Nicht nur die sechs Erscheinungstage, sondern ganzjährig, wenn es gerade ein liturgischer Feiertag ist. Gell? Ganzjährig. Ja, gut. Aber der Herr Müller hat jetzt das vorweggenommen auf das, was ich hinweisen wollte. Es geht nicht nur darum, dass uns gut geht, um den Frieden. Gut, dass wir den Frieden haben, dass uns auf der Welt gut, dass wir einigermaßen gut, dass wir wenig leiden und die Mutter Gottes hier und dort sind, sondern es geht wirklich um das Wesentliche. Es geht um das ewige Leben. Und das wer ist sich dessen heute noch bewusst, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Und das habe ich vorgestern wieder auch über vor einem guten Referenten gehört. Die Leute, und auch die älteren Leute haben fast keinen Glauben, die Umfrage, ja irgendwas und so weiter, die stottern was herein. Also die glauben nicht mehr an die letzten Himmel, Hölle und Fegfeuer. Was ist der Himmel? Was ist der Fegfeuer? Was ist die einfach ewig verloren? Das kann sich kein Mensch vorstellen. Und das wird zu wenig ausgesprochen, vor allem von unseren Verantwortlichen, den Bischöfen und Priestern, dass man nicht anstößt. Aber die Leute wissen nicht, wohin sie rennen, wenn sie sich nicht bekehren, wenn sie nicht umkehren. Und das ist wichtiger, mehr denn je. Es hat sich nichts gebessert, im Gegenteil. Die Zivilisation und durch diese heute weltweite Verblendung.
Ja, Herr Prinz, ich würde das gerne mal aufgreifen, weil ich gerne Herrn Müller da den Ball wieder zuspielen würde. Das ist also genau, das sind solche Botschaften wie Himmel, Hölle, Fegefeuer. Da zucken doch viele zusammen und sagen, kommen wir nicht mit diesen Drohbotschaften. Wie können wir es denn gut vermitteln?
Ja, was heißt Drohbotschaften? Ich meine, bestimmte Wirklichkeiten sind da und es geht da nicht darum, dass man damit droht und den Menschen Angst macht. Jesus hat ja in über 20 Gleichnissen, die er erzählt hat, immer wieder praktisch die Scheidung nach diesem irdischen Leben beschrieben, zwischen Himmel und Hölle, wie die Spreu vom Weizen getrennt wird. Und es geht eigentlich eher darum, dass uns das motiviert, anderen Menschen zu helfen, das Seelenheil zu erlangen. Und so wie wir im irdischen Bereich durch Taten der Nächstenliebe dem Hungernden Brot geben können, dem Nackten Kleidung geben können, so macht uns eben die Mutter Gottes in Fatima sehr deutlich, dass wir Menschen, die ein sündhaftes Leben führen, die in Gottferne leben, dass wir stellvertretend für diese Menschen beten können und ihnen so auf geistige Weise helfen können, dass sie das ewige Leben erlangen. Und die Mutter Gottes bringt es ja auf den Punkt in dem Gebet, das sie die Kinder gelehrt hat und von dem sie will, dass es nach jedem Gesetz des Rosenkranzes gebetet wird. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. In diesem Gebet ist, glaube ich, dieses ganze Anliegen der Mutter Gottes gesagt. Und wer dieses Gebet spricht, der bedroht niemanden, sondern der ist ein geistiger und spiritueller Helfer.
Herr Prinz, ich danke Ihnen für Ihre Anregung. Alles Gute Ihnen nach Regensburg. Und wir kommen nach Heilbronn zu Frau Heinrich. Frau Heinrich, ich grüße Sie. Frau Heinrich, hören wir Sie?
Guten Tag, Frau.
Ja, guten Tag.
Fröhlich und Herr Müller. Ja, ich höre Sie.
Frau Heinrich, wir hören Sie auch.
Ich habe eine Frage. Also meine Mutter, die lebt im Allgäu und sie hat, ich meine auch 70er, 80er Jahre, den Sühnekreuzzug hat sie also ist beigedreht und hat halt auch täglich den Rosenkranz gebetet. Hängt das dann mit ihrer Aktion zusammen oder ist es mit der Blauen Armee da in Verbindung oder hängt das dann mit dem Sühne-Samstag zusammen?
Also dazu kann ich Ihnen sagen, der Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug ist eine österreichische Gründung. Pater Petrus Pavlicek hat in Österreich diese Gebetsbewegung gegründet, als Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen, also von der Sowjetunion, besetzt war. Und der Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug ist gegründet worden von Pater Petrus Pavlicek, um die Freiheit für Österreich zu erbeten. Das ist ihm gelungen. Es haben sich sehr viele Leute daran beteiligt, an diesem Gebet. Und den Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug gibt es als Gebetsgemeinschaft bis heute in Österreich. Und die Mitglieder verpflichten sich eben auch täglich den Rosenkranz oder einen Teil des Rosenkranzes zu beten. Wir haben von Anfang an auch mit dem Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug in Österreich zusammengearbeitet, so wie mit dem Fatima-Weltapostolat. Es ist eine wirklich großartige Gebetsgemeinschaft, dieser Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug, der besteht bis heute und veranstaltet jedes Jahr auch in Wien ein großes Gebetstreffen.
Also wenn ich zusammenfasse, Fatima-Aktion ist eine eigene Aktion, aber Sie stehen im Kontakt mit dem Weltapostolat, mit dem Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug. Die Anliegen sind zum größten Teil deckungsgleich, wenn ich es richtig verstehe.
Richtig,
und der Sühne-Samstag noch, den hat Frau Heinrich auch noch erwähnt. Wie sortiert sich der da ein?
Ja, der Herz-Maria-Sühne-Samstag ist eigentlich ein, wie sie es gesagt hat, ist ein Wunsch der Mutter Gottes, dass die Menschen eben die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen halten an den Sühne-Samstagen. Das ist eine Sache, die jeder persönlich machen kann. Genau beschrieben, was man eben an die Mutter Gottes hat eben gesagt, dass wer fünfmal hintereinander jeden Monat nach guter Beichte die Kommunion empfängt und den Rosenkranz betet und Sühne leistet, dass derjenige sehr viel für sein Seelenheil tut und die heiß notwendigen Gnaden erreichen und erlangen kann. Und das ist eine Bitte der Mutter Gottes und ein Angebot der Mutter Gottes, von dem man eben nur hoffen kann, dass das möglichst viele Menschen machen.
Also der erste Samstag im Monat, den als Sühne-Samstag zu feiern.
Ja, ja.
Das gehört zu der Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens. Ja, ich danke für Ihren Anruf, Frau Heinrich. Alles Gute nach Heilbronn. Und wir gehen jetzt ein kleines Stückchen weiter nach Nordwesten in die Eifel zu Herrn Schenk. Herr Schenk, guten Tag.
Recht schönen guten Tag, Herr Müller. Schönen guten Tag.
Guten Tag zusammen.
Ich habe eben was von Christenverfolgung gehört. Ich glaube, dass nach wie vor Christenverfolgung auch in Deutschland herrscht. Ich habe schon erlebt, und zwar 9-mal, dass, wenn ich die Wahrheit gesprochen habe, dass ich Prügel bekommen habe. Ja? Ich bin Christ, ich bin Pilger, ich bin arbeite in der Kirche mit und so weiter. Und sobald man auch in Kirchenkreisen mal die Wahrheit sagt, auch dem Kirchenvorstand und so weiter gegenüber, dann hagelt es also sehr große Anfremdungen. Und ich möchte das mal sehr deutlich auch in bischöfliche Kreise reinbringen, dass da mal ein klein bisschen nachgehört wird, dass man nicht immer, wenn man die Wahrheit sagt, die Wahrheit wirklich, dass dann großes Tuwabo und große Aufregung und sogar Anfeindungen geschehen. Also es gibt sehr viele Scheinheilige in Deutschland. Das muss ich leider deutlich sagen.
Herr Müller?
Ja, also die Erfahrung sollte uns nicht verwundern. Die ist uns von Jesus prophezeit. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch verfolgen. Also natürlich ecken wir auch in unserer demokratischen Gesellschaft heute an, wenn wir die biblische Botschaft unverkürzt einfordern und klarlegen. Dem setzen wir aus, dass wir da gesellschaftlich vielleicht geächtet werden oder angefeindet werden. Aber wie gesagt, diese Erfahrung, die kann uns eigentlich im Grunde genommen nicht überraschen, sondern die ist uns ja von Jesus selber prophezeit.
Ja, Herr Schenk, danke schön für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen viel Schwung weiter für Ihr Engagement und kommen weiter zu Herrn Klausus aus Frieden. Frieden, wo liegt denn das, Herr Klausus?
Aus Frieden, ja.
Wo liegt das in etwa?
Auf jeden Fall in Münster, ne?
Münsterland, wunderbar. Grüße, Herr Klausus.
Im Münsterland.
Was möchten Sie uns sagen?
Ich möchte gerne sagen, dass wir seit Jahren erleben durften, dass die Marianische Priesterbewegung uns sehr viel gegeben hat, und zwar unter der Leitung von Don Stefano Gobbi. Der hatte ein Erlebnis in Fatima 1972 bekommen, und die Mutter Gottes hat ihn gerufen, um praktisch durch die ganze Welt zu gehen und zu sammeln. Und die Mutter Gottes hat versprochen, dass sie alles regelt, aber er soll in alle Teile der Welt sogenannte Zynakel halten, also Gebetstreffen. Und das hat er ganz, ganz lange gemacht. Und wir waren als Laienhelfer auch immer dabei. Natürlich auch Priester aus unserer Gegend, die wir kannten. Marianische Priesterbewegung nennt sich das. Und das ist in Fatima entstanden am 8. Mai 1972.
Mhm. Ja, Herr Klausus, danke, dass Sie uns das erzählt haben. Alles Gute Ihnen.
Ich brauche da nicht mehr warten, oder?
Nein, Sie können weiter zuhören. Vielleicht möchte Herr Müller noch etwas dazu sagen.
Mhm. Genau, das ist eine der Früchte, die aus Fatima hervorgegangen ist. Sehr viele Gebetsinitiativen und Friedensbewegungen und Anbetungsnächte und so weiter sind inspiriert von Fatima. Fatima hat spirituell eine starke Wirkung auf die Gläubigen gehabt, weltweit. Und das ist nicht nur im deutschsprachigen Raum so gewesen, in vielen anderen Ländern teilweise noch viel stärker.
Ja, Herr Klausus, ich grüße Sie noch einmal. Dankeschön für Ihren Anruf. Und als letzte Hörerin in dieser Sendung begrüße ich Frau Stürznickel, die uns aus Essen anruft. Grüße, Frau Stürznickel.
Ja, guten Tag. Ich danke erstmal Herrn Müller, dass er das nochmal genau erklärt hat mit den 5 Herz-Marie-Samstagen. Aber jetzt möchte ich mich nochmal anschließen an den Herrn, der sagt, dass wir auch in Deutschland Christenverfolgung eben nicht so wie in anderen Ländern erleben, aber auch Unterdrückung oder eben auch irgendwelche Anfeindungen. Ich habe Folgendes mehrmals erlebt, dass mein Sohn, der leider inzwischen auch erkrankt ist, in seiner Jugend einige Male sogar auch in einem Krankenhaus, also eben christlich, war katholisch, die Heilige Kommunion am Sonntag verwehrt werden sollte und ich aber dann hinkam und das war eine, ja, entweder Krankenschwester von der Station und dann habe ich einen Priester aber ihm zu Hilfe gerufen, der mit dem Krankenhaus vorsprechen sollte, dass er auf seiner Station die Heilige Kommunion gebracht werden bekam. Ein anderes Mal war, dass er den Rosenkranz, der hat auch damals eine Arbeit geschrieben, also selbst auch eingereicht gehabt, ganz viel zusammengestellt, auch mit Anregungen von Pater Benno, auch von seinen eigenen Anregungen. Und es ist leider gelöscht worden in seinem Computer. Die war hervorragend und er hatte nun den Rosenkranz und das war nicht gern gesehen, dass er den wieder wegräumen sollte von seinem Nachttisch. Und ich meine, wenn das jetzt in irgendeinem kirchenfeindlichen Haus ist, aber in kirchlichen Einrichtungen, sollte man da im Grunde das auch tolerieren, wenn jemand seinen christlichen, seinen katholischen Glauben ruhig zeigen kann und wir anderen gegenüber unbedingt tolerant sein sollen und müssen. Das tue ich, wie ich habe meine Kinder auch so erzogen. Aber wir dürfen nicht in eigenen Dingen dann praktisch unterdrückt werden oder eben auch angefeindet werden. Deswegen danke ich dem Herrn, der jetzt da gesprochen hat und sagt, dass wir in Deutschland eben auch Negatives zu unserem Glauben erleben.
Ja, danke schön, Frau.
Genau, also diese Erfahrung, die Sie da schildern, die machen natürlich immer wieder Menschen, die im Sinne von Fatima in ihrer Gemeinde aktiv werden wollen. Es gibt eben pastorale Konzepte, in denen Fatima keinen Platz hat und da ist manchmal die Schere im Kopf der Verantwortlichen innerhalb der Kirche strenger noch als in der Gesellschaft, weil die fürchten sich davor, dass das nicht gut ankommt in der Welt und das wäre ja alles irgendwie von gestern oder alles Privatoffenbarung würde nicht stimmen und so. Diese Erfahrung machen schon viele Leute und ich meine, die leiden auch darunter und umso mehr muss man dankbar sein, dass die Menschen trotz dieser Ablehnung oder teilweise Anfeindung, die sie manchmal auch innerhalb der Kirche erfahren, weiterhin im Sinne und im Auftrag der Mutter Gottes arbeiten und tätig sind. Aber man muss natürlich im Gegenzug auch sagen, dass es auch in der Kirche viele großartige Menschen, Pfarrer und Bischöfe gibt, die dieses Anliegen unterstützen und den Gläubigen helfen, die Botschaft von Fatima zu leben und zu verkünden.
Vielleicht können Sie ganz am Ende dieser Sendung noch ganz kurz erwähnen, was Schwester Lucia über Deutschland speziell gesagt hat. Sie hat da ja auch eine Prophezeiung auch irgendwann bekannt gegeben, die eine Seherin von Fatima.
Genau, die hat einem deutschen Priester in den 40er Jahren, glaube ich, war das mal, einen Brief geschrieben, in dem sie eben über Deutschland spricht, was die Mutter Gottes gesagt hat, dass eben der Glaube auch in Deutschland klein werden wird. Aber sie hat prophezeit, dass Deutschland den Glauben nie ganz verlieren wird und dass Deutschland wieder zum Glauben zurückfinden wird. Und das ist dann doch keine Drohbotschaft, sondern das ist trotz allem eine zuversichtliche Botschaft, eine hoffnungsvolle Botschaft. Und das gilt, so wie sie das für Deutschland gesagt hat, eben überhaupt, wenn sie sagt, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Am Ende wird das Gute siegen.
Und das soll auch der Endsatz in dieser Sendung 40 Jahre Fatima-Aktion sein mit Bernhard Müller. Vielen herzlichen Dank, Herr Müller, dass Sie sich so lange engagieren und dass Sie uns heute davon erzählt haben, heute am 13. November im Jahr 100 Jahre Fatima. Dankeschön. Alles, alles Gute Ihnen. Gottes Segen für die Fatima-Aktion wünschen wir Ihnen allen. Danke, sage ich auch allen Hörern, die angerufen haben, sich zu Wort gemeldet haben in dieser Sendung. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Tag.